Hallo Camina, wie geht's dir?
Gut, und dir?
Ja, auch super, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne.
Und ja, willkommen zu meinem Podcast. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie bist du Trainerin geworden und warum hast du dich als Mobility-Trainerin bezeichnet? Das ist ziemlich spannend. Weil ich erkläre kurz, warum mich das so sehr interessiert. Als ich angefangen habe, also du bist meine Kollegin, ja, ich bin auch Stretching und Mobility Coach, als ich angefangen habe, damals, denke ich, gab es so eine Bezeichnung gar nicht. Und jetzt trifft man öfters, also findet man öfters. Wie bist du dazu gekommen? Erzähl kurz deine Geschichte einfach.
Ja, gerne. Genau. Ja, also ursprünglich bin ich eigentlich dazu gekommen. Ich habe mein Leben lang irgendwie Sport gemacht, erst Kampfsport, dann Tanzen und überall war Beweglichkeit irgendwie ein Thema und wichtig. Gleichzeitig war es aber nie, also niemand wusste so richtig, wie gehe ich das jetzt an und wie sorge ich denn dafür, dass die Menschen beweglich genug sind für den Sport, den sie machen wollen. Und dann bin ich nach München gezogen in 2017, also mittlerweile auch schon ein paar Jahre her. Und dort gab es ein Pole-Studio und die hatten Luftakrobatik im Angebot. Und dadurch, dass ich aus dem Tanz kam, war ich so, ah ja, cool, das will ich mal ausprobieren. Und dann war ich dort, fand es total cool und habe aber gemerkt, okay, mir fehlt Beweglichkeit, mir fehlt Kraft, mir fehlt so viele verschiedene Dinge für die Akrobatik, aber ich will das irgendwie lernen. Und dann, das kennst du wahrscheinlich auch von deinen KundInnen, startet man mit erstmal, okay, Google, ich schaue mal nach, ich schaue auf Instagram, ich schaue auf YouTube und ich mache alles Mögliche. Und nichts davon bringt einem so richtig was. Ja, also erstmal war so dieses, ich habe alles Mögliche ausprobiert, nichts hat so richtig geholfen, denen war immer irgendwie nervig, schmerzhaft.
Darf ich kurz
Ja,
fragen, wie alt warst du damals? Also,
20.
ah, okay.
Genau, also schon im Erwachsenenalter. Und ja, ich bin nicht jemand, der super hypermobil ist und dem Beweglichkeit irgendwie
Na komm, ich
zufliegt.
deinen mittleren Spagat gesehen.
Genau, aber dafür musste ich halt Jahre arbeiten, so, ne? Also der ist nicht einfach da und das ist bei allen Sachen mit Beweglichkeit so, ist aber auch bei Kraft so. Also egal wie, ist es nicht so, dass diese Sachen für mich einfach sind, sondern ich muss für alles, was ich heute kann, einfach sehr, sehr hart trainieren. Genau. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich mich verletzt habe, weil mir niemand wirklich erklären konnte, wie ich richtig trainiere. Habe mir dann erst auf der linken Seite den Beinbeuger, also den Hamstring, hinten abgerissen. Dachte, das ist eine Zerrung, habe sogar Tipps bekommen von wegen, ja, du musst einfach weiter trainieren, dann geht es schon wieder. Und das hat es nur schlimmer gemacht. Und habe mir dann auf der anderen Seite innerhalb von kurzer Zeit auch noch einen Faser- oder Bündelriss, konnte man nicht mehr ganz nachvollziehen, was es am Ende war, geholt. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss irgendwie umdenken, es muss sich was ändern, weil so wie ich aktuell trainiere, mache ich mich kaputt. Die Techniken scheinen für bestimmte Menschen zu funktionieren, aber für viele eben auch nicht. Und daher kommt ja auch ein Stück weit diese Frustration, die viele Menschen haben, was denen angeht. Und dann habe ich angefangen, tiefer reinzugehen, mich fortzubilden, verschiedene TrainerInnen auszuprobieren und mir Input zu holen. Und habe dann irgendwann angefangen, Luftakrobatik selbst zu unterrichten, in einem Pole-Studio hier in München. Und dann war natürlich wieder Flexibilität ein Thema und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, okay, ich will es besser machen, als es bisher gemacht wurde, wo immer nur gesagt wird, ja, du musst halt einen Spagat lernen, damit du Luftakrobatik machen kannst, aber dir wurde nicht gesagt, wie. Genau, und das war so der Anfang für mich und seitdem mache ich das eigentlich weiter, dass ich mich kontinuierlich fortbilde, dass ich schaue, was funktioniert nicht und habe halt eben selber geschafft, mich aus diesen Verletzungen rauszutrainieren und eben heute diese Beweglichkeit zu haben, die ich habe. Ich sehe auch immer noch Fortschritte, sie werden natürlich langsamer, das kennst du selbst. Also wenn man ein bestimmtes Level hat, dann passiert da nicht mehr was in 6 Wochen, sondern halt eher in 6 Monaten oder einem Jahr. Aber das ist auch okay. Und so bin ich dahin gekommen. Und genau, mit der Zeit wollten mehr Leute halt One-on-One-Trainings machen. Deswegen mache ich mittlerweile eigentlich keine Gruppen mehr, sondern nur noch Einzeltrainings. Und dann war auch für mich diese Frage der Begriffsfindung, ne? Weil viele sagen ja dann Flexibilität, andere Mobilität und wo ist denn eigentlich der Unterschied? Und so richtig klar definiert wurde das eigentlich nie. Und mir war aber wichtig, dass ich verschiedene Menschen abholen kann. Und zwar auch Menschen, die sagen, ich will aus Gesundheitsgründen beweglicher werden. Oder ich habe viele KundInnen zum Beispiel, die sind schon über 50 und sagen, hey, ich möchte jetzt was tun.
Mhm.
Oder die haben Schmerzen, weil ihnen Mobilität fehlt aus dem Laufen, aus vielen Ausdauersportarten, aber auch aus dem Kraftsport. Und ich hatte das Gefühl, dass mit Flexibilität eben so das Krasse verbunden wird. Ja? Mhm. Dieses Spagate und Brücken und ich muss krasser werden.
Mhm.
Und das wollte ich nicht, weil ich finde, dass wir alle irgendwo angefangen haben und jeder sollte auf seinem Level irgendwie abgeholt werden können.
Ja.
Und deswegen habe ich mich am Ende für den Begriff Mobility-Trainerin oder Mobility-Coach entschieden und eben nicht diesen Begriff Flexibility oder Flexi reinzunehmen.
Ja, Flexi, das Wort gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn jemand sagt, ich gehe gerne in dein Flexi-Studio, ich so, nein, das ist kein Flexi-Studio.
Ja, genau. Also du kennst das, dass die Begriffe halt teilweise einfach so konnotiert sind irgendwie.
Mhm.
Und das wollte ich nicht. Und dann dachte ich mir, unter Mobility gehen auch noch gar nicht so viele Menschen, weil Mobility-Training erst relativ neu aufgekommen ist.
Ja, ja.
Und habe mich deswegen dafür entschieden, den Begriff zu benutzen.
Und hast du das nie bereut?
Nee, wieso?
Ja, weil, also ich weiß nicht, damals, als ich anfing, vor 7 Jahren, das war, wie du auch sagtest, dieser Begriff war so vielen Menschen absolut unbekannt.
Ja.
Und dadurch ist es auch schwer, Kunden zu finden und irgendwie Anlauf zu bekommen. Wie war das bei dir?
Ja.
Also musstest du irgendwie erklären, was für Coach du bist, was genau du beibringst und so?
Ja, ich glaube, das muss ich auch für immer tun so ein bisschen, weil man sieht natürlich nur bestimmte Dinge und man sieht auf einer Webseite auch nur irgendwie ein paar Bilder oder Videos und auf Instagram genauso. Und wie man am Ende arbeitet, ist halt immer so ein bisschen unklar.
Mhm.
Also ich glaube, dieses Erklären muss man sich immer. Aber das muss sich auch jeder Coach im Kraftsport. Ja, weil auch im Kraftsport gibt es Leute, die sind auf Calisthenics fokussiert, andere auf Powerlifting, die nächsten auf Bodybuilding. Das sind ja auch alles unterschiedliche Dinge.
Mhm.
Und deswegen, diese Nischen müssen sich irgendwie immer erklären. Und das ist für mich total okay. Und mir ist halt wichtig, einfach niemanden auszuschließen, sondern zu sagen, okay, egal an welchem Punkt du gerade stehst, wir starten da und wir arbeiten dort. Und das ist eben auch für mich dieser Grund, warum ich ins Einzeltraining gegangen bin.
Mhm.
Weil du kennst das wahrscheinlich selbst, auch aus Gruppenkursen. Wenn man sagt, okay, alle Level willkommen, dann wird es halt irgendwann schwierig, weil die einen wollen am Überspagat arbeiten und die nächsten daran, überhaupt mit den Fingern zum Boden zu kommen.
Ja. Ja.
Und es ist wichtig, dass die alle dort sind, aber
ja,
dieses drauf eingehen wird halt schwieriger.
Ja, das sind zwei ganz verschiedene Arten von Training, auf jeden Fall. Gruppentraining und Personal Training, das sind zwei verschiedene Welten. Aber ich habe eins verstanden irgendwann, weil ich war am Endeffekt immer so mehr Gruppentrainerin als Personal Trainerin. Und ich habe jetzt auch ein Kursstudio, wo eher so Gruppenkurse gibt und Personal Training eher weniger. Aber für mich war das damals, wie du sagst, auch jeden abholen zu können von jedem so Punkt, wo von jedem Ist-Zustand, sagen wir mal, aber auch so viel es geht einfach, weißt du? Und da dachte ich mir, okay, Gruppenkurs ist eigentlich auch cool, weil im Prinzip jede Übung, also du zeigst deine Übung, ja, und jeder macht sie, wie er kann.
Ja.
Du korrigierst nach Bedarf und so tust du gleichzeitig mehreren Menschen was Gutes halt. Ne? Und dann, also jetzt mittlerweile bevorzuge ich auch Personal Training, aber nur weil das meine persönliche Entwicklung ist.
Ja.
Weil im Gruppenkurs kannst du nicht auf die bestimmte, erstens kannst du nicht auf bestimmte individuelle Bedürfnisse angehen. Und du kannst keine Ziele setzen im Gruppenkurs.
Ja, schwierig.
Also es ist super schwierig. Ja, okay, so ich habe zum Beispiel Online-Programm, wo ein bestimmtes Ziel gibt.
Ja.
Das ist halt was anderes. Aber so im Studio, wenn es kommen immer verschiedene Menschen, es kommen immer viele Menschen, und dann kannst du kein Ziel setzen. Deswegen für mich, das als persönliche Entwicklung einfach, Personal Training ist halt natürlich was ganz anderes.
Ja.
Und das macht auch dir als Experten viel mehr Spaß dann im Endeffekt. Genau, das habe ich für mich jetzt verstanden.
Ja, ich glaube, das ist halt dieses, dass ich einfach an einem anderen Punkt eingestiegen bin. Ne? Dadurch, dass ich selber halt so viele Probleme hatte und Verletzungen und nicht wusste, wie ich rauskomme, war für mich halt relativ schnell klar, okay, ich brauche einen anderen Ansatz. Also ich brauche was anderes als irgendeinen Gruppenkurs, weil damit komme ich nicht weiter. Und dementsprechend war halt auch so ein bisschen mein Anspruch, dann irgendwie die Leute individuell weiterzubringen und auch zu schauen, okay, du hast ein Problem, wir fixen das so, wir können diese Dinge lösen. Und ja, aber ich finde trotzdem, dass beides halt, ja, ich meine, es gibt extrem viele Menschen, die lieben Gruppenkurse,
ja,
das ist auch total legitim und das ist cool und sowieso jede Bewegung ist besser als
genau,
nicht. Genau,
ne? Genau.
Aber das ist so ein bisschen, ja. Ich verstehe es voll, warum man eher in ein Gruppenstudio geht und für mich ist das halt nicht der richtige Weg.
Ja, ja. Aber soweit ich weiß, du bietest die Mobility-Workshops in München an. Ja, kannst du kurz erzählen, wie baust du die auf? Wann ist der nächste vielleicht? Kannst du gleich so eine kurze Werbung machen, einladen und ein bisschen darüber vielleicht.
Ja. Genau, also das ist so ein bisschen das Gruppending, was ich nach wie vor mache, sind Workshops. Ist aber kein Follow-Along. Also es ist nicht, ich stelle mich nach vorne und wir machen drei Übungen und ihr macht die nach, so das mache ich nicht, sondern das ist ganz, ganz viel Theorie. Also das ist so ein bisschen, sage ich mal, so ein Mix aus Gruppenkurs und Teacher-Training, so von dem, vom Konzept her, dass wir erstmal reingehen, okay, wir schauen uns erstmal Muskeln an, Bänder an, Gelenke an, wie ist die Anatomie, was sind vielleicht typische Probleme in bestimmten Figuren. Also ich mache das häufig so, dass ich sage, okay, hier ist der Fokus jetzt auf dem Front-Split, hier ist der Fokus auf Schultern. Und dann gehen wir da im Detail erstmal in die Anatomie rein, in typische Fehler rein. Dann machen wir meistens Fotoanalysen, also dass wir uns gegenseitig fotografieren in so Pärchen und gucken, wo ist denn das individuelle Defizit, wo hat jemand vielleicht Schmerzen, Probleme, Verletzungen gehabt, diese ganzen Geschichten. Und dann darauf aufbauend gehen wir rein in, okay, mit welchen Übungen kann ich denn welche Sachen fixen? Und dann kann sich jeder so ein bisschen das rauspicken, was er oder sie eben braucht. Und das ist so das, was ich noch mache für die Leute, die sagen, hey, ich will nicht einfach nur in ein Coaching gehen, sondern ich will es verstehen. Und häufig ist es eben auch tatsächlich so, dass dort Leute hinkommen, die schon immer im Coaching sind, die schon mit mir trainieren, die meine Pläne nutzen und dann sagen, hey, jetzt will ich auch verstehen, was dahinter steckt, weil irgendwie funktioniert es und ich weiß noch nicht, warum. Genau. Und genau dafür sind diese Workshops. Und genau, die nächsten sind tatsächlich im Mai in München auch, 24. 25. Mai bei Munich Polens. Das ist das Polstudio, wo ich ursprünglich auch angefangen habe zu unterrichten und mit denen arbeite ich immer noch sehr, sehr gern zusammen. Und wir haben uns nämlich überlegt, weil ich immer wieder die Anfrage eben auch kriege aus anderen Ecken in Deutschland, wann so ein Workshop ist und wenn man die dann aber über mehrere Wochen stretcht, wie ich das auch manchmal mache, dann können die Leute nicht anreisen. Und wir haben es jetzt so geplant, dass wir quasi Samstagnachmittag und Sonntagvormittag machen, sodass man mit nur einer Übernachtung quasi alle vier Themenbereiche mitnehmen kann.
Okay, genau. Super. Das können wir auch mal in Nürnberg machen.
Ja, auf jeden Fall. Nürnberg ist auch nicht so weit. Yeah, aber also, genau. Manchmal mit Leuten aus Hamburg oder so schreiben, bin ich immer so, puh, ist schon ganz schön weit.
Ja, cool, okay. Und wie lange machst du schon das, also machst du schon immer diese Workshops?
Nee, das habe ich angefangen vor, ich weiß es nicht genau, mindestens 3 Jahre würde ich sagen und mache das immer mal wieder. Ich habe es jetzt mit einem Zirkusverein in München gemacht. Das war auch ganz cool, weil da natürlich auch die ganzen Akro-Leute, Jongleure und so weiter dann dabei waren. Und ja, ist einfach, genau, ich schaue immer, wo es sich ausgeht, wie es Sinn macht. Manchmal mache ich es auch selbstständig in irgendwelchen Yoga-Studios, die ich dann anmiete. Genau, aber ich arbeite ganz gern auch irgendwie mit Vereinen oder Studios zusammen, die halt sagen, hey, unsere Leute könnten das gebrauchen.
Ja. Und so wie ich es gesehen habe auf Instagram, das sind Workshops für die Brücke, für Spagat und Handstand, glaube ich, war das auch.
Nee, Handstand unterrichte ich tatsächlich gar nicht. Ich mache ein Retreat, aber das ist mit einer gemeinsamen Trainerin, mit einer Freundin und wir machen das zu zweit. Genau. Die Workshops sind immer, also ich konzipiere die auch manchmal speziell für Leute. Also wenn Leute zum Beispiel Mobility für Bouldern oder Klettern wollen, dann mache ich was anderes. Aber grundsätzlich mache ich immer Introduction. Das ist halt sehr viel so diese Basic-Anatomie, Basic-Idee von wie funktioniert Stretching, welche Stretching-Arten haben wir. Und dann mache ich meistens Front-Split, also die frontale Ebene. Da gehört dann Vorbeuge mit rein. Dann machen wir Middle-Split, Grätsche, alles was so zur Seite geht. Und dann meistens noch einen für Schultern und Rücken. Wobei, wenn ich das zum Beispiel, ich habe es auf einem Handstand-Event jetzt gemacht, da haben wir dann mehr Fokus zum Beispiel auf die Schulter gelegt, weil im Handstand einfach die Schulter noch ein bisschen relevanter ist als so eine Brücke zum Beispiel. Genau. Dementsprechend passe ich das immer so ein bisschen an.
Okay. Ja. Irgendwie, ich denke, ich habe in deinen Stories gesehen, dass du Handstand machst oder was?
Ich mache Handstand selber, ja.
Ah, okay.
Also, ich mache selber sehr viele Handstände. Ja. Genau, ich unterrichte sie nicht.
Ah, okay. Genau, man kann nicht alles unterrichten,
Das ist so ein bisschen, genau, man kann nicht alles unterrichten und ich finde es sehr wichtig, sich irgendwie zu spezialisieren, weil wenn ich alles ein bisschen mache, bin ich in keinem so richtig gut, ne? Dementsprechend will ich lieber in dem einen wirklich gut sein.
Okay.
Und ich mache es aber dann, dass ich mich mit anderen TrainerInnen zusammentue. Also ich mache im Juli eben so ein Retreat, das ist Handstand und Mobility. Da kommt die Tanja aus Köln, die ist spezialisiert auf Handstände und so können wir eben gemeinsam quasi diese gute Kombi bieten, ja, weil für Handstände ist Beweglichkeit super wichtig, ja, Stabilität aber auch. Ja. Und gleichzeitig lernt man den Handstand halt auch nicht, indem man 10-mal hochkickt, sondern da ist einfach so viel Technik hinter. Genau, deswegen mache ich das lieber so, dass ich da mit anderen Leuten zusammenarbeite.
Okay, verstehe. Wo macht ihr diesen Retreat?
In Österreich, das ist in der Steiermark. Ich war tatsächlich vor 2 Wochen oder letzte Woche erst da in der Location und wir haben uns die Location schon mal angeschaut, ein bisschen Videos gemacht und ja, ich freue mich riesig, weil ich war selber positiv überrascht, wie schön es da war. Und jetzt finde ich es so geil, ich darf da 1 Woche sein.
Ja. Ja, 1 Woche?
Es sind 6 Tage.
Wow, cool, genau. Okay, ja, super. Okay, du sprichst auf Instagram oft über Mobility Academy.
Ja.
Was ist das?
Ja, kannst du uns kurz sagen? Das ist einfach eine Aktion gewesen. Ich habe einfach gesagt.
Ist das so deine oder?
Das ist einfach eine Instagram-Aktion gewesen, dass ich gesagt habe, hey, ich mache 90 Tage lang jeden Tag ein Video mit irgendeinem Mobility-Tipp.
Ah,
und das ist quasi, habe ich Mobility Academy genannt, ist jetzt tatsächlich fast vorbei. Also es sind so die letzten paar Videos jetzt noch. Und ja, aber so gerade findet man sehr, sehr viele Tipps auf meinem Instagram.
Ja, weil ich habe mir gedacht, vielleicht kann man sich irgendwo anmelden oder sowas. Okay, du machst online gar nichts, also du machst nur vor Ort.
Doch, ich mache fast nur online.
Ach, wirklich? Also Workshops, Retreat, das ist alles vor Ort?
Genau, aber mein Hauptprogramm ist ein Mobility Coaching und das läuft online.
Ah, okay.
Das ist das 1-zu-1-Programm.
1-zu-1-Programm. Ja. Ah, okay. Und also du hast Kunden nicht nur aus München, sondern von überall.
Ja, genau, auch teilweise international. Also ich mache es auf Deutsch und auf Englisch, weil ab und zu mal gerade sind Leute irgendwie aus Holland und aus Italien und so, genau. Genau, das ist eigentlich mein Hauptprogramm, was ich mache. Und das ist eben dieses 1-zu-1. Das ist ein Programm, was immer 6 Monate ist, wo man wirklich einzeln betreut wird.
Ja.
Und es besteht aus Check-ins, die können videobasiert sein, die können aber auch als Einzelstunde quasi gemacht werden. Die Einzelstunde geht in München, geht aber auch online. Und dann arbeitet man mit einem Trainingsplan. Ich habe es über eine Trainingsplan-App, wo dann meine eigenen Übungen drin sind. Und
deine eigenen hast du die aufgenommen?
Genau, das ist eine Library und ich erstelle damit dann die Trainingspläne und dann tracken wir den Progress, wir passen alles individuell an, checken ganz viel auch so, okay, sind wir gerade im richtigen Bereich, dass man nicht ins Übertraining fällt, dass man trotzdem genug Reize hat und das ist einfach so das, wo die meisten Leute den schnellsten Fortschritt machen. Das ist eigentlich mein Hauptprogramm. Ja.
Okay, alles klar. Und seit wann hast du das?
Boah, seit einer Weile schon. Es hat sich immer wieder verändert. Also in der Form, wie es jetzt ist, würde ich sagen, ist es erst im Dreivierteljahr. Und davor gab es aber sehr ähnliche Sachen. Also es gab dann mal mehr Feedback, mal weniger Feedback, mal waren die Blöcke länger, kürzer. Aber total sind es auch schon 2-3 Jahre auf jeden Fall.
Okay. Wenn du nichts dagegen hast, hätte ich ein paar Fragen, wie du das aufgebaut hast, weil ich bin ja auch online sehr aktiv. Also ich habe meine Online-Kurse, also ich... Das hat auch gedauert, bis es Form angenommen hat, wie es jetzt ist. Ja, natürlich. Auch jahrelang hat es gedauert. Und von daher kann ich das nachvollziehen. Was, vielleicht wird das auch für unsere Zuhörer, weil wir haben bestimmt auch andere Trainer, die uns zuhören und vielleicht haben sie auch überlegen, wie kann man das online machen.
Ja.
Erzähl, warum hast du dich dafür entschieden, online zu unterrichten oder Online-Programm zu machen? Bist du damit zufrieden oder nicht? Also was für Hürden hattest du da vielleicht und so weiter? Also so ein paar Details.
Ja. Ja, also für mich war einer der großen Vorteile natürlich, an online ist jeder und jede kann trainieren, wann sie möchte, wo. Also es ist einfach eine große Flexibilität da und die, finde ich, ist ein sehr, sehr großer Vorteil, den wir ja auch alle die letzten Jahre durch Corona und so weiter irgendwie schätzen gelernt haben. Das war ein Grund. Der andere Grund war aber auch der, dass ich natürlich darüber extrem gut programmieren kann, um es mal so zu nennen, im Sinne von Trainingsplanung. Ja? Also ich kann das Programm ja viel, viel besser machen, als wenn ich sage, okay, komm einmal die Woche ins Studio und wir haben 1 Stunde Zeit.
Yeah.
Ja, wenn jemand jetzt beispielsweise sagt, hey, ich will an mehreren Baustellen arbeiten, irgendwie meine Hüfte und meine Schultern und vielleicht auch die Wirbelsäule, da reicht 1 Stunde einfach nicht. Aber dass man es hinbekommt, mit einer Person vielleicht 3 Personal Trainings die Woche zu machen, ist eher unrealistisch. Mhm. Auch aus Kostengründen natürlich.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und ich will irgendwie, also mein Anspruch ist so ein bisschen, ich will, dass die Leute die Fortschritte bekommen, die sie wollen.
Mhm.
Und dann habe ich halt hin und her überlegt, wie ich das machen kann. Und für mich ist das tatsächlich momentan eigentlich die beste Lösung, weil wir haben die ganze Zeit einen Austausch. Mhm. Man hat Feedback, man hat die ganze Zeit eine Ansprechpartnerin dort. Man muss aber dafür nicht in München sein. Man muss keinen gemeinsamen Termin finden. Also alles kann asynchron laufen. Mhm. Und gleichzeitig kann ich viel, viel besser dieses Progressive Overload eben sicherstellen, weil ich in der Trainingsplanung ja sagen kann, okay, wir haben jetzt, ich arbeite in 6-Wochen-Blöcken zum Beispiel, mhm, und okay, Anfang der 6-Wochen-Blöcke haben wir diese Intensität oder diese Wiederholungsanzahl und Ende der 6 Wochen haben wir halt einfach diese Load oder die Intensität, das Volumen gesteigert und somit auch einen Trainingsfortschritt erzielt. Und das funktioniert mit diesem System einfach extremst gut. Okay. Und das mag ich sehr, sehr gerne daran. Ich sehe damit die besten Erfolge mit KundInnen. Und ich selber mag die Arbeit auch tatsächlich sehr, sehr gerne, weil ich so ein bisschen diesen Mix habe aus, ich sitze am Computer, mhm, und schaue mir das alles an. Ich habe aber auch einen Kontakt. Die Leute, die das machen, sind alle extrem coole Leute tatsächlich. Mhm. Also ich hatte noch nie Kundinnen, wo ich dachte, uff, anstrengend, sondern mhm, alle Leute waren einfach cool. Und das liebe ich sehr daran. Hürde, würde ich sagen, ist verständlich machen, dass Online-Training funktioniert. Yeah. Also man hat halt im Kopf immer noch viel dieses, dann gehe ich ins Studio. Yeah. Oder ja, dann buche ich jemanden für eine Stunde. Und meiner Meinung nach braucht man eine längere Begleitung. Mhm. Und diese längere Begleitung, die funktioniert online. Und das muss man eben verständlich machen. Und das muss erst so ein bisschen in die Köpfe rein, dass das eine gute Möglichkeit ist, um zu trainieren. Ich weiß aber, dass mittlerweile immer mehr Coaches auch in dem Bereich so arbeiten. Ich kenne es aus, mhm, dem Calisthenics, ich kenne es aus der Akrobatik, Handstand, dass sehr, sehr viele Menschen mittlerweile mit solchen Online-Systemen arbeiten und da auch gute Erfolge sehen. Und mhm, Preis-Leistungs-Verhältnis ist halt unschlagbar, ehrlich, mhm, gesagt, ne? Weil, mhm, so kriegt man halt irgendwie 3, 4, 5 Trainingssessions die Woche für einen Preis, den man natürlich im Live niemals leisten könnte.
Mhm. Ja. Mhm. Und gibt es da Probleme, die Kunden zu motivieren irgendwie? Weil ich kann mir vorstellen, sie trainieren alleine zu Hause, ja?
Ja, oder in einem Studio oder wie auch,
ja,
immer.
Ja, mit, genau, deinen Videos, ja, einfach. Ja. Also sie müssen praktisch selber Zeit finden, ja, sozusagen, und sich Zeit nehmen, ja, für das Training mit deinen Videos. Also wie ist das, hast du da irgendwelche Tipps? Oder,
ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Motivation ist, glaube ich, für viele Menschen ein Thema im Training. Ja. Wenn wir alle intrinsische Motivation hätten, dann gäbe es für viele Dinge im Fitnessbereich keinen Bedarf. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch so dieses Feedback, was ich immer wieder bekomme, zum einen zu wissen, da ist jemand, der schaut jede Woche rein, ob ich mein Training gemacht habe, mhm, der Feedback gibt. Und was ich zum Beispiel auch mache, wenn ich sehe, jemand hat eine Woche nicht trainiert, dann schreibe ich eine Nachricht und frage nach, hey, was war denn los? War es eine stressige Woche? Hast du es einfach nicht abgehakt?
Also die müssen abhaken.
Genau, die haken ab jede, mhm, einzelne Übung, die gemacht ist. Mhm. Wenn ich nachfrage, laden sie Videos hoch und ich gebe ihnen Feedback. Mhm. Wenn irgendwas nicht gepasst hat, dann kriegen sie regelmäßig so Fragebögen. Wie, mhm, intensiv war das? Wie zufrieden bist du gerade mit dem Training? Wie lange hast du Muskelkater? Genau, bei Frauen frage ich manchmal auch so nach Zyklus und solchen Geschichten, weil das einfach einen Unterschied mit dem Energielevel, mhm, macht, Leistungsfähigkeit. Mhm. Frage Schmerzen ab und so weiter. Das heißt, es ist die ganze Zeit ja eine Ansprechpartnerin da. Mhm. Und das ist gar nicht so anders, als wenn man einen Termin im Fitnessstudio, mhm, hätte. So. Von dem, was ich als Feedback bekomme, mhm, dass die Leute merken, ah ja, okay, da ist jemand, der mich begleitet, mhm, und ich muss es nicht alleine durchziehen. Mhm. Und was ich ganz, ganz süß finde, ich bekomme manchmal von Kundinnen so Nachrichten, wenn sie den neuen Trainingsblock, den Plan kriegen, kommt manchmal so eine Nachricht, so, ich habe gerade den neuen Plan gesehen und ich freue mich schon riesig und ich habe super viel Motivation, die 6 Wochen wieder durchzuziehen. Mhm. Und auch diese 6 Wochen, das ist ein überschaubarer Zeitraum. Ja, es ist nicht ein, ich muss mich jetzt für ein Jahr committen und dieselben Übungen machen, yeah, sondern ich mache das jetzt 6 Wochen. Mhm. Und dann sehe ich Erfolge oder Veränderungen, dann passen, mhm, wir das Training an und dann habe ich wieder 6 Wochen. Also, mhm, es ist so ein bisschen, wir haben kleinere Ziele und diese, mhm, kleineren Ziele sind erreichbarer. Zum und damit Meilensteine. Auch, genau, mhm, damit haben wir natürlich auch eine andere Motivation, als wenn ich so ein hohes Ziel habe, wo ich das Gefühl habe, boah, das kann ich ja niemals, mhm, erreichen. Ja. Genau, also ich glaube, für die Motivation funktioniert es ganz gut.
Mhm. Und ist das deine Methode? Hast du das selber alles gemanagt oder hast du von jemandem Inspiration bekommen? Weil das klingt sehr strukturiert alles. Ja. Also bist du selbst alles draufgekommen oder wie?
Ja, ich würde sagen, es gibt einfach, also im Endeffekt, dann puzzelt man sich seine, mhm, Puzzleteile zusammen, mhm, so ein bisschen. Aber ja, ich kenne verschiedenste Leute, die mit ähnlichen Coaching-Systemen arbeiten. Ich finde die auch selber sehr gut. Und zum Beispiel im Handstand bin ich selber auch in einem Coaching bei der Anna. Vielleicht kennst du die heißt Anna Lana auf Instagram. Ist auch eine gute Freundin von mir. Und die arbeitet mit derselben App tatsächlich und einem ähnlichen System. Aber die macht zum Beispiel ein engmaschigeres Feedback, weil bei Handstand ist halt viel mehr Technik. Ja, das heißt, da braucht man ein viel engmaschigeres Feedback. Das heißt, es würde für mich überhaupt keinen Sinn machen, das exakt zu übernehmen. Ja. Und ich hab das so ein bisschen zusammengepuzzelt. Ich habe halt geschaut, okay, was funktioniert in der Praxis? Und ich brauchte irgendeine App. Und es gibt ehrlich gesagt nicht so viele Apps, die dafür gut funktionieren. Habe dann halt eine gefunden, benutze die, bin damit
wie recht happy. Wie heißt die?
True Coach.
True Coach.
Ja, genau.
Okay, das ist also speziell für Coaches,
ja,
die so ein 1-zu-1 Coaching anbieten
genau,
wollen.
Okay. Genau. Und mit der bin ich persönlich ganz happy. Es gibt mittlerweile noch ein paar andere. Ich bin einfach bei der irgendwann geblieben. Vielleicht gibt es auch welche, die günstiger sind, keine Ahnung. Man startet halt mit einem und dann macht man es halt weiter. Ne? Genau. Und dann habe ich halt gesehen, okay, die Leute wollen aber häufig auch mal Einzelstunden haben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir die Check-ins halt optional als Einzelstunde. Oder eben auch als Live-Stunde in München, weil viele mögen das, wenn man im Stretching ja auch mal korrigiert, ne? Dass man mal anfassen kann und sagen kann, hey, heb mal irgendwie hier oder dreh mal noch ein bisschen.
Das wäre meine Frage jetzt, weil aus meiner Erfahrung, also ich bin online unterwegs, ich habe das Studio, wo ich noch Kurse ein bisschen gebe und ein bisschen Personal Training. Ja. Also, aber Personal Training online, aber auch vor Ort, aber ganz klassisch, ja, einfach über Zoom, so oldschool-mäßig. Aus meiner Erfahrung, die meisten wollen halt so wirklich korrigiert werden, ja, also die zweifeln, ob die Übung richtig machen und manchmal, also ich sage oft, ist erstmal egal, ja, beweg dich einfach erstmal, fang an und dann sehen wir schon. Und meistens machen sie sich umsonst Sorgen. Aber trotzdem, dieses jemanden hier haben, der dich korrigiert, das ist das, warum sie zu dir kommen. Wie ist das bei dir?
Ja. Die Erfahrung. Genau, also erstmal meine Erfahrung ist tatsächlich, dass ich viel korrigieren muss.
Aber wie machst du das? Weil du sagst, sie trainieren mit deinen Videos.
Ja, genau, die schicken Videos.
Das heißt, jede Übung?
Genau, also in bestimmten Abständen. Also wir machen es immer in Woche 1 und Woche 6 von jedem Trainingsblock, filmen die Leute jede einzelne Übung, die sie machen.
Puff.
Und laden die hoch.
Das ist für dich viel Arbeit.
Ist es tatsächlich gar nicht.
Echt?
Ja, also weil man hat ja eh zwischen jeder Übung eine kurze Satzpause. Das bedeutet, du nimmst dein Handy, stellst das hin, machst deine Übung, schneidest kurz den Anfangsende raus, lädst es hoch, dann hattest du deine Satzpause, machst du die nächste Übung. Also effektiv macht das dein Training ein paar Minuten länger. Also
nee, das Training schon, aber für dich zu, alles zu schauen, alle Videos.
Genau, aber das ist halt ein Service. Ja? Ja, das ist halt so funktioniert das Coaching und das mache ich sehr, sehr gerne. Und der Vorteil von Video gegenüber Live-Trainings, den ich finde, dass der ganz, ganz krass unterschätzt wird, ist, ich kann an den Videos den Personen zeigen, was sie tun. Das heißt, ich nehme dieses Video und ich zeichne teilweise ein. Also ich kann halt dann digital drauf zeichnen und sagen, hey, guck mal, vielleicht machen wir ein Beispiel von der Schulter. Die Leute denken, ihre Schulter ist offen und ich zeichne ihnen hier eine Linie ein und dann sehen sie, ah, das sind gar keine 180 Grad. Die 180 Grad werden hier hinten. So. Und dann haben sie ein Feedback, wo sie selber gesehen haben, was ihr Körper aktuell macht, was er machen soll und können das umsetzen. Und das ist die Art und Weise, wie ich quasi Übungen korrigiere. Und was eine ganz häufige Korrektur ist, die kennst du sicherlich auch, dass Leute beispielsweise in Vorbeugen einen runden Rücken haben, damit eher den Rücken dehnen, nicht die Beinrückseite, was sie eigentlich wollen. Und das merkt man aber selber gar nicht. Man ist sich nicht bewusst, dass der Rücken rund ist. Und dann gibt es ein Video. Und dann sehen sie plötzlich, ja krass, mein Rücken ist rund. Und das macht was. Und das sorgt auch für ein sehr, sehr gutes Körperbewusstsein. Und das ist quasi die Art und Weise, wie ich die Leute korrigiere. Und wer möchte, kann eben zusätzlich noch 1-zu-1 Stunden haben, online oder eben in München. Und dann hat man quasi beides nochmal.
Hybridsystem.
Genau. Und so kann man sich quasi alles an Feedback zusammensuchen, was man gern hätte.
Ja, ja. Okay, ergibt Sinn. Ja, also ich habe damals auch so gemacht, also mein Online-Programm heißt Stretching Marathon und wir haben keine 1-zu-1 Betreuung, aber ich sage immer wieder, vor allem, also nicht bei allen Übungen, aber wenn ich das Video drehe, ja, das Training aufnehme Und ich weiß aus Erfahrung, dass die oder die andere Übung kompliziert ist. Und ich weiß, dass die meisten Kunden, also meine Kunden, damit so Komplikationen haben, Probleme haben, dann sage ich auch, hey, wenn du unsicher bist, ob du das richtig gemacht hast, nimm das auf, schick's mir, ich schaue es mir an und gebe dir Feedback. Ja. Ne? Ja. Also ich finde, das braucht man nicht bei jeder Übung, weil viele Übungen sind ziemlich easy, aber manchmal, genau, die Technik ist sehr wichtig und dass man das online machen kann, kein Zweifel. Ja. Ich meinte nur, dass für viele ist es halt eben diese, was, wie du am Anfang gesagt hast, warum wollen manche Menschen nicht dieses online machen, weil die jemanden einfach hier haben wollen. Ja.
Verstehe ich auch, verstehe ich auch total. Ja. Wenn du, das wollte ich eh schon fragen, genau, weil dieses Programm, das ist ja quasi, vielleicht stelle ich es noch falsch vor, du hast quasi ein Thema, gell? Du hast jetzt wieder beworben für Spagat, also ein 4-Wochen-Programm, glaube ich.
Genau, also ich habe jetzt 2 Marathons, einen für vorderen Spagat und jetzt habe ich 9 für mittleren Spagat und Brücke, also das 2 in 1.
Ja, genau.
Und das über 4 Wochen.
Ja. Wie machst du da so das Management mit den Level, also wo man startet? Mhm.
Das ist tatsächlich, also ich nenne das Programm von Null, einfach für Anfänger, die noch nie trainiert haben, weil das ist genau das, was du auch gesagt hast. Man sieht am Anfang viel mehr Ergebnisse, als wenn man schon fortgeschritten ist. Und mit den Fortgeschrittenen, beziehungsweise mit denen, die schon sowieso regelmäßig trainieren und beweglich sind, da sehe ich auch mehr Sinn, Personal Training zu machen, weil da, finde ich, muss man tatsächlich schon explizit an irgendwas arbeiten. Ja. Am Anfang viele Menschen, viele, die einfach unbeweglich sind, weil die das noch nie gemacht haben, aus meiner Erfahrung nochmal, egal welche Übung du gibst, wenn wir jetzt durchschnittliche Personen nehmen, die jetzt keine Krankheiten, Probleme und so weiter hat, egal welche Übung du gibst, wenn sie regelmäßig gemacht wird, dann kommt auch Ergebnis. Ja. Ja. Von daher habe ich mir gedacht, okay, ich habe das Programm von so aufgebaut. Ich habe mir eine Person vorgestellt, die zum auch, das ist auch meine Zielgruppe tatsächlich, auch in mein Studio kommen solche Menschen, die einfach noch nie Beweglichkeit trainiert haben. Ja. Und mit solchen Menschen habe ich meistens gearbeitet. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe mir die Person vor mir vorgestellt und habe das Programm einfach für so eine Person aufgebaut. Ja. Und das ist auch meine Zielgruppe. Genau. Ja. Von daher, das ist auch so solche Level. Natürlich machen dann auch andere Menschen mit und finden auch ganz okay, also ganz toll, gute Feedbacks. Aber ursprünglich, das ist von so kompletter Anfänger gedacht.
Okay. Ja, finde ich spannend.
Genau.
Ich finde es auch spannend, weil ich so ein bisschen, ich habe ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Ich finde, dass gerade, wenn man startet, es total hilfreich ist, wenn man im 1:1 arbeitet. Mhm. Weil, also, ich weiß nicht, vielleicht haben wir sehr, sehr andere Menschen irgendwie auch in unseren Programmen.
Kann sein, kann sein.
Ich habe das häufig, dass Leute, wenn sie bei Null starten, schon an ganz anderen Punkten sind. Mhm. Also, dass einige Leute vielleicht noch mit Nervendehnungen Probleme haben und noch gar nicht im Muskel arbeiten können. Mhm. Oder dass bestimmte Bewegungsmuster noch erlernt werden müssen. Und andere Menschen sind irgendwie hypermobil und brauchen eigentlich eher Stabilität. Und deswegen, ich liebe das total, wenn Leute wirklich von Anfang an sagen, hey, ich will irgendwie, dass eine Person draufschaut. Mhm, aber ich weiß auch, dass die Hürde viel, viel höher ist, als erstmal ein Online-Programm für, also ja, erstmal irgendeinen 4 Wochen, 6 Wochen, 10 Wochen Programm zu machen.
Ja.
Und ich glaube, das könnte sich eigentlich sehr gut ergänzen.
Ja, so. Auf jeden Fall. Also das ist, weißt du, ich denke, es kommt darauf an, womit du anfängst.
Ja.
Bei mir ist das einfach so passiert, ich würde sagen, so von alleine.
Ja.
Vor Corona habe ich einfach, es kam eine Frau zu mir, meine erste Kundin, und hat gesagt, ich habe Freundinnen, die gerne beweglich werden möchten, weil die alle irgendwie sozusagen getanzt haben oder weiß ich nicht mehr. Und sie hat mich gefragt, ob ich einen Workshop so geben könnte für die Gruppe.
Cool.
Und so hat es angefangen, gleich mit der Gruppe, weißt du. Und dann habe ich mir, das hat mir super viel Spaß gemacht und die Gruppe war schon da.
Ja,
und
ich dachte,
okay, dann mache ich halt weiter. Ne? Und dann habe ich den Raum gemietet und habe gleich halt mit der Gruppe gearbeitet. Dann kam Corona und eine Followerin von mir hat mich einfach gefragt, hey, würdest du vielleicht so ein Programm erstellen? Cool. Ich so, ja, es ist ziemlich viel Aufwand, ich überlege es mir. Und dann kam eben Corona und Zeit war da. Ne? Ich so, na gut, okay,
mach mal. Guter Zeitpunkt.
Genau, also das hat sich einfach so ergeben von alleine. Und so bin ich auch geblieben. Ja. Erst jetzt, nach so vielen Jahren, wo ich schon Studio habe und irgendwie so viel Erfahrung gesammelt habe, erst jetzt finde ich mehr Spaß an 1:1 Arbeit tatsächlich. Ja. Ah, ja. Früher war das für mich, hatte ich viel mehr Spaß an Gruppentraining und jetzt habe ich einfach viel mehr Interesse am 1:1 Coaching. Online will ich das nicht machen, aber so persönliche Arbeit gefällt mir sehr gut. Also, und da natürlich, klar, 1:1 kannst du viel besser helfen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Das war, ist und bleibt für immer so. Ich wollte wahrscheinlich einfach, es hat mir gut gefallen, dass ich auf einmal so viele Menschen erreicht habe. Ja, und das hat so gut funktioniert einfach, dass ich gar nicht mehr irgendwie Zweifel hatte, das ist das, was ich machen sollte. Und das hat von einmal funktioniert und funktioniert immer noch und hoffentlich wird weiter funktionieren. Ja. Genau. Aber so aus eigener Entwicklung einfach, weil ich jetzt viel mehr Wissen habe, viel mehr Erfahrung. Natürlich, 1:1 gefällt mir auch ganz gut. Ja. Ja.
Ich finde es einfach, ich finde es richtig gut, weil so, wenn man viele Leute erreicht, wird der Sport insgesamt größer, das Interesse daran größer.
Ja, genau.
Und irgendwie auch, es wird viel bewusster, wie wichtig Mobilität eigentlich ist.
Auf jeden Fall,
Und deswegen, ich finde es mittlerweile total cool, wie viele verschiedene Menschen das auch machen. Und es wird ja immer mehr Flexi-Libraries und alles Mögliche. Also ja, ich finde es richtig cool, dass es einfach immer größer wird alles.
Ja, ja, vor 7 Jahren damals musste ich erklären, was Stretching bedeutet.
Also, ja, ja,
das war katastrophal, weil ich komme aus Russland und bei uns war Stretching schon damals ziemlich so eine große Szene bekannt. Wir hatten Stretching-Studios überall und als ich hierher kam und damit anfing, das war für mich Schock, weißt du? Alle haben mich gefragt, was machst du eigentlich? Ich so, ja, Stretching und so was.
Ja, ja,
diese 5 Minuten vor dem Training. Ich so, nein, eigentlich nicht. Also ich musste wirklich, und jetzt ist es natürlich viel, viel besser geworden. Das freut mich natürlich auch. Deswegen habe ich dich auch gefragt, wieso hast du dich damals entschieden? Weil das ist kein einfacher Weg. Ja? Wenn du etwas nimmst, was ganz Neues, was noch gar nicht so bekannt ist und wo du noch so wenig Konkurrenz hast und Konkurrenz schafft eigentlich die Entwicklung, den Markt. Ja, damals habe ich mich ganz alleine gefühlt, muss ich sagen. Ja. Also ich habe auf Instagram geschaut, irgendwie gesucht nach Inspirationen, nach Kollegen und das, damals gab es irgendwie gar nichts gefühlt oder sehr wenig. Und das, da habe ich mich sehr alleine gefühlt, muss ich sagen. Ja. Aber jetzt ist super, jetzt ist viel besser geworden. Ja. Was waren deine Wow-Momente oder so Entdeckungen im Bereich Mobility, die du gerne mit uns vielleicht teilen möchtest? Weil ich weiß ganz genau, manchmal, du gehst zur Fortbildung, du erwartest nichts und dann kommt's. So, ne? Vielleicht fällt dir jetzt was spontan ein.
Boah, das ist gar nicht so einfach. Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass es so einzelne Momente gab, sondern eher wieder so ein bisschen diese Puzzle-Metapher, so dass man halt mit der Zeit immer mehr Puzzleteile bekommt und dann immer mehr versteht. Ne? Und dann hat man irgendwann so ein ganzes Bild und irgendwann merkt man auch so, wow, krass, so viele Sachen, die erzählt werden, sind einfach Quatsch. Mhm. Und dann eher so rückblickend auch dieses, boah, krass, da hat einfach irgendwie ein Trainer oder eine Trainerin mir was erzählt, was faktisch einfach nicht stimmt und was wir sportwissenschaftlich schon widerlegt haben. Mhm. Und trotzdem wird es irgendwie erzählt. Und was ich immer wieder total spannend finde, und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig für alle Leute, die beweglich werden wollen, so dieses, alle Prinzipien, die wir aus der Trainingslehre kennen, die einfach seit Jahrzehnten erforscht werden, werden immer wieder beim Stretching einfach ausgeklammert und über Bord geworfen. Und ich bin jedes Mal so, hä, warum? Also häufig ist ja dieses, kennst du bestimmt auch von Instagram, die Leute, die dann sagen, hey, jeden Tag diese 5 Übungen und du wirst beweglich. Yeah. Und ich immer so, Du würdest doch auch nicht 5-mal die Woche oder 7-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen und die gleiche Übung machen Bankdrücken gehen. Das wäre ein völliges Übertraining. Warum wird das denn im Stretching propagiert? So, und das sind halt ganz basic Trainingsprinzipien. Ne? Und die werden dann beim Stretching irgendwie, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Und jedes Mal denke ich so, hä? Das sagt ihr immer noch, das stimmt nicht. So, macht ein sinnvolles Training, schaut wieder irgendwie, dass kein Übertraining entsteht, schaut, welche Muskelgruppen schon wie viel Belastung haben. Und das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz spannenden, ja, vielleicht kann man den Wow-Moment nennen, nur so zu sehen, wie Dinge, die wir wissen, die bestätigt sind aus der Wissenschaft und die seit Jahrzehnten in allen möglichen Trainingsformen funktionieren, einfach beim Stretching über Bord geworfen werden.
Ja, ich möchte was dazu sagen. Ich war letztens bei einer Fortbildung in Berlin, ein paar Monate her war das schon, und der Speaker, der Trainer, hat halt was sehr Wichtiges gesagt, was mir so bis jetzt irgendwie bis dahin nicht so richtig klar war, oder vielleicht war das klar, aber ich habe es nie richtig formuliert. Biochemisch gesehen passiert mit dem Muskel das Gleiche, wenn du dehnst oder wenn du Krafttraining machst. Außer es passiert in die verschiedenen Richtungen halt, ja. Also wenn wir Kraft trainieren, wird der Muskel einfach breiter sozusagen, also größer.
Ja, kürzer, und also kontrahiert. Oder,
genau. Aber halt, wird wahrscheinlich also in die Breite gehen, ja? Oder so wenn auf dem Video zeige ich, also, es wird in die Richtung größer, und bei Dehnung wird es halt länger, ja, in andere Richtung. Ja. Aber biochemisch gesehen, also dieser Prozess ist gleich. Das heißt, wie du schon sagtest, also warum ist mir eingefallen, weil du gesagt hast, warum werfen wir alle Prinzipien über den Bord, wenn, biochemisch gesehen ist das genau das Gleiche. Das heißt, dass die Prinzipien, die für Krafttraining, Cardio, was auch immer, gelten, dann sollten sie auch für Mobility und Stretching gelten. Ja, da gebe ich dir absolut recht, und das war jetzt auch so meine Entdeckung, oder eigentlich wusste ich das irgendwie schon unterbewusst, aber wenn man es nochmal laut ausspricht, ist es nochmal klarer, glaube ich. Genau. Weil du sagst, wissenschaftlich erforscht und so weiter, also, was hast du eigentlich gelernt?
Mein Weg war wild. Also ich habe nicht Sportwissenschaft studiert. Ich habe ursprünglich Kommunikationswissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Also was ganz anderes. Bin dann ursprünglich eben über eigenes Interesse und diese ganzen Sachen hingekommen und habe dann einfach ganz, ganz viele Fortbildungen gemacht. Also kann ich tatsächlich empfehlen, die TU München hat ein super gutes Fortbildungsinstitut.
Das wäre meine Frage. was wird das denn?
Genau, sein? Also bei der TU in München habe ich viel gemacht. Das sind dann halt Dozierende aus dem sportwissenschaftlichen Studiengang, die dort quasi Praxissachen unterrichten. Also die Studiengänge sind ja eher forschungsbasiert, akademisch, theoretisch. Und auch die Studierenden von diesen Studiengängen kommen dann häufig in diese Praxis-Weiterbildungen. Da kommt dann der praktische Teil, aber es ist halt trotzdem sehr, sehr fundiert und sehr, sehr gut wissenschaftlich untermauert, weil ich habe auch andere Trainerausbildungen, manche habe ich nicht mal fertig gemacht, weil ich einfach sehr enttäuscht war, weil dann teilweise auch sowas war wie, es gab ein Kapitel zum Stretching und die Hälfte davon war einfach Quatsch und ich war so, hä?
Ein Kapitel zum Stretching, kannst du dir vorstellen? Das ärgert mich so immer, so wenig zu so einem großen Thema, ne? Ein Kapitel aus 100 oder wie viel?
Genau, es war halt wirklich so mini wenig und es war halt teilweise auch Sachen, die einfach wirklich überholt sind. Und ich mache das auch nach wie vor, dass ich immer mal wieder reinlese, was ist die Studienlage gerade, was haben wir vielleicht Neues erfahren. Und wenn mich bestimmte Techniken interessieren, dann gehe ich nochmal in der Tiefe rein, schreibe teilweise auch ein bisschen Blogartikel darüber. Ich habe zum Beispiel mal PNF-Stretching, kennst du sicherlich.
Ich habe es tatsächlich auf deiner Seite gelesen.
Und das ist zum Beispiel eine Stretching-Technik, die sehr, sehr stark erforscht wurde, wo man gemerkt hat, okay, die bringt einfach extrem schnell, extrem viel, aber hauptsächlich passiv. Und habe mir dann einfach mal die Studienlage angeschaut, habe mir die ganzen Metastudien angeschaut. Und so mache ich das ganz gerne, dass ich da reingehe.
Ja, das Witzige ist, ich habe auf deiner Seite den Begriff gesehen. Ne? Und witzig ist, ich nutze diese Technik sehr gerne schon lange. Ja. Ich wusste aber nicht, wie das heißt.
Das ist ja öfter so, ja.
Das ist echt, und das ist tatsächlich sehr effektiv.
Ja, genau. Mhm. Und das ist eigentlich so der Weg, dass ich halt einfach aus Luftakrobatik, ich habe auch so normale Fitnesstrainer-Lizenzen gemacht, habe dann spezifischer Sachen gemacht in irgendwie Muskelfunktionsdiagnostik, Mobility, habe auch im Bereich Contortion Weiterbildung gemacht.
Wo?
Contortion, also diese Schlangenmensch-Sachen. genau, und habe mir dann irgendwie so halt auch wieder alles zusammengepuzzelt. Ja, ja. Und dann kennst du selber, irgendwann sieht man auch, was funktioniert. Ja, ne? Und sieht man, okay, mit diesen Körpertypen funktioniert das und das und das. Und ich mache das sehr gerne auch, dass ich mir nochmal einfach anatomisch die Strukturen anschaue, biomechanisch, was passiert da, wo sind Nerven, wo sind Muskeln, Sehnen, diese ganzen Konstrukte. Und ja, so bin ich irgendwie dazu gekommen. Und das, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund.
Ist diese Ausbildung, was du gemeint hast, an TU-Universität, ist das?
Ja.
Kann man das auch online machen oder ist das vor Ort?
Vor Ort in der Regel. Meistens ist es so ein bisschen hybrid, dass man schon Theorie online machen kann, aber die praktischen Sachen sind dann vor Ort. Okay. Und was ich immer ganz wichtig finde, ist wirklich, nur die Ausbildungen sind auch irgendwie nicht ausreichend, sondern man braucht auch die Praxiserfahrung. Mhm. Und ich finde, es hilft auch total, tatsächlich in Gruppenkursen zu starten und erstmal viele Menschen zu sehen. Ja, weil dann hat man schon mal viele Probleme gesehen.
Ja,
gesehen, wo sind typische Schmerzpunkte, wie kann man das fixen.
Okay, und wie lange bist du jetzt eine Trainerin, also wie viele Jahre?
Seit fünf, sechs Jahren.
Ja. Hast du gleich angefangen zu unterrichten, sage ich mal, zu Trainings zu geben oder hast du erst gelernt und dann irgendwie, wie war das bei dir?
Ich glaube, es war so ein bisschen ein gleichzeitiger Prozess. Ne? Also ich habe erst natürlich Trainerausbildungen gemacht, bevor ich angefangen habe zu unterrichten. Aber dazwischen lag jetzt nicht super viel Zeit. Ne? Also man hat jetzt, ich habe jetzt nicht das Zertifikat bekommen und habe dann noch ein Jahr gewartet, bis ich meinen ersten Kurs gebe. Aber ich habe am Anfang eben viel erstmal Luftakrobatik und solche Sachen gemacht. Ein bisschen auch so Conditioning-Sachen für Luftakrobatik, ein bisschen Stretching für Luftakrobatik. Und bin dann eben immer mehr in diese Stretching-Schiene rein und mich einfach kontinuierlich weitergebildet. Das mache ich bis heute tatsächlich. Also ich mache eigentlich jedes Jahr irgendwelche Fortbildungen, weil ich halt sage, hey, ich muss ja irgendwie auf dem Stand bleiben. Ja. Und ich finde, es ist ganz, ganz gefährlich, dass wenn man in einem Bereich arbeitet und man sich nicht weiterbildet, dass man so einen Tunnelblick bekommt so, und gar nicht mehr rausgeholt wird und gar nicht mehr sieht, was ist denn da Neues vielleicht passiert. Ja. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, immer mal wieder zu schauen, hey, was ist denn der aktuelle Forschungsstand? Und haben wir noch was Neues?
Ja. Ich hätte eine Tricky-Frage an dich.
Ja.
Aber ich denke, ich kenne die Antwort. Wenn du dich entscheiden müsstest, Krafttraining oder Mobility, was würdest du wählen? Und warum?
Auf jeden Fall Mobility. Okay. Also ich finde Krafttraining geil, ich liebe es. Ich mache sehr, sehr gerne Krafttraining. Ich bin nachher wieder verabredet zum Gewichtheben. Genau, aber warum? Weil Mobility-Training ist auch Krafttraining. Während ein Krafttraining nicht in dem Maße ein Beweglichkeitstraining ist. Warum? Weil du hast ja schon darüber gesprochen, dass Muskeln in verschiedenen Zuständen sein können, nenne ich es mal. Also ein Muskel, der auf Länge ist, das ist auf Dehnung, und ein Muskel, der auf Kürze ist, ist angespannt und damit quasi an der maximalen Anspannung, maximaler Kraftpunkt, nenne ich es mal. Kraft, das stimmt nicht ganz, das ist ein falscher Begriff. Genau, aber ich kann ja einen Muskel auch auf Länge bringen und ihn trotzdem belasten. Und das ist trotzdem Mobility-Training. Ja, also das mache ich ganz, ganz viel auch, dass ich Übungen aus dem Krafttraining nehme und mir überlege, wie kann ich diese Übung nutzen, um jetzt nicht eine Maximalkraft aufzubauen, sondern eine Kraft in der maximalen Dehnung des Muskels. Und das wiederum ist für einen gesunden Körper total gut, weil dann ist mein Muskel in jeglicher Range leistungsfähig. Ja? Dann kann ich eben nicht nur den Muskel benutzen zwischen, ich sag mal, keine Ahnung, 20% und 80% Dehnung, sondern ich kann ihn auch auf 100% Dehnung benutzen. Und deswegen würde ich immer Mobility-Training wählen, weil ich glaube, aus dem Gesundheitsaspekt umfasst es, wenn man das, sag ich mal, ganzheitlich denkt, im Sinne von, okay, ich baue Mobilität auf, ich baue aber auch Stabilität auf, ich baue auch Muskulatur auf, insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Training ist, und dementsprechend einen langfristig gesunden Körper ermöglicht. Und auch Krafttraining halte ich für sehr, sehr wichtig, gerade auch für Knochengesundheit. Und grundsätzlich, ja, mehr Muskeln sorgt in der Regel für einen stabileren Körper. Aber wenn ich ein Krafttraining vielleicht nur auf Maximalkraft mache, dann fehlt mir eine Mobilität. Und das wiederum ist auch nicht gesund.
Hast du schon die Erfahrung, jemanden überzeugen zu müssen Form, weil also ich bin absolut einverstanden mit allem, was du jetzt gesagt hast. Erstens. Ja. Zweitens, hattest du schon einen Fall, wo du, also jemanden, den du überzeugen musstest, jemanden, der voll auf Pumpen steht, sagen wir mal, und dann...
Ja, jein. Ich würde sagen, grundsätzlich vielleicht ja, aber man kommt doch relativ schnell an den Punkt, wo den Leuten selber bewusst wird, dass das so ist. Weil wenn jetzt, nehmen wir irgendwie ein klassisches Beispiel, wenn jetzt jemand, ein Kraftsportler, der sehr, sehr viel Kreuzheben zum Beispiel macht, dem ist schon auch bewusst, dass wenn er mehr Beweglichkeit in den Beinen hat, sein Kreuzheben höchstwahrscheinlich besser wird, weil er nicht mehr in seiner maximalen Range arbeiten muss, weil die ist tendenziell die schwächste. Dementsprechend wissen Kraftsportler eigentlich mittlerweile, dass Beweglichkeit ihnen im Kraftsport helfen wird. Und sie wissen meistens nicht, wie sie da hinkommen, weil es eben ganz, ganz viele Techniken gibt, das weißt du selber irgendwie, dass einfach nur ein, ich setze mich da jetzt passiv rein, 5 Minuten nach dem Kraftsport, davon werde ich nicht beweglich, so, das funktioniert nicht. Genauso wie 5 Minuten Hantel heben nicht dafür sorgt, dass ich ein Powerlifter werde. Dementsprechend, ich glaube, die Überzeugungsarbeit ist relativ einfach, wenn man ihnen ein Beispiel gibt. Mhm. Ähnlich ist es auch, ich habe immer wieder KundInnen, die werden von Ärzten tatsächlich zum Mobility-Training so ein bisschen verdonnert, nenne ich es mal. Typisches Beispiel ist Runner's Knee. Hast du KundInnen mit Runner's Knee? Mm-mm. Das ist ein ganz, ganz typisches Symptom von Menschen, die sehr, sehr viel laufen gehen.
Ach so, ja, okay,
dass sie Knieschmerzen haben.
Ja, klar.
Und in der Regel hängt es mit einer fehlenden Mobilität und Stabilität zusammen. Und häufig ist es eben so, dass mittlerweile ÄrztInnen sagen, hey, trainier deine Beweglichkeit. Mhm. Und die Leute kommen dann häufig zu mir und sagen, hey, ich habe ein Runner's Knee, kannst du mir sagen, wie ich das wegkriege? Und ehrlich gesagt ist Runner's Knee extrem einfach wegzukriegen, wenn man eben weiß, wie. Mhm. Und das allein sind einfach super einfache Überzeugungswege, weil die Menschen selber merken, ah, ich habe Schmerzen, ich habe ein Defizit und die Lösung ist Mobility.
Mhm. Okay, du sagst, es ist ziemlich einfach wegzukriegen. Was würdest du da empfehlen? Vielleicht haben wir hier Zuhörer, die gerne laufen und was würdest du da sagen, was jeder Läufer machen müsste?
Ja, genau, also grundsätzlich vielleicht erstmal, ja, die Symptomatik ist in der Regel, dass man eben Schmerzen an der Sehne hat, weil diese Sehne dauerhaft auf Spannung ist und dadurch eine chronische Reizung bekommt. Und was meistens hilft, ist, dass man die Abduktoren, also unsere seitlichen Po-Muskulatur, dass man die zum einen aufbaut und zum anderen dehnt. Aber immer beides. Wenn ich nur dehne und aber die weiterhin schwach lasse, weil sie meistens ein bisschen unterentwickelt sind, dann kann es sogar schlimmer werden. Wenn ich aber beides mache, dass ich sie kräftige und dehne, dann geht in der Regel dieser Zug auf der Sehne zurück und ja, der Schmerz lässt einfach nach. Trotzdem wichtig ist natürlich auszukurieren. Also eine Sehne hat einfach lange Anpassungszeiten. Das kann ein paar Monate dauern, bis die wieder komplett schmerzfrei ist. Aber über Abduktorentraining und auch über Beinachsenstabilitätstraining geht es in der Regel weg.
Wow, super. Coole Tipp. Richtig coole Tipp. Hattest du irgendwann so Verletzungen? Du hast schon kurz erwähnt, also am Anfang. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Also was für Verletzung, wie kam dazu und wie hast du das im Endeffekt bekämpft?
Ja, ja, ich hatte mehrere Sachen. Genau, also zum einen hatte ich eben einen Abriss von einem der 3 Muskelstränge der Beinbeuger, also Beinrückseite. Ist auch eine Verletzung, die viele meiner KundInnen tatsächlich hatten und deswegen zu mir gekommen sind, weil sie gesagt haben, hey, du bist rausgekommen, sag mir, wie das geht. So. Genau, was da eigentlich passiert ist, ist einfach, ich habe klassisch einfach versucht, viel zu dehnen, um einen Spagat zu lernen für die Akrobatik. Bin definitiv in einem Übertraining gewesen, hatte definitiv zu viel Unterschied zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit, zu wenig Kontrolle, zu wenig Stabilität. Und was dann passiert ist eigentlich, dass der Ansatz zwischen Muskel und Sehne, weil Muskeln haben einfach kürzere Anpassungszeiten als Sehnen und dementsprechend hängen die Sehnen meistens so ein bisschen hinterher, wenn man das eben nicht gut einplant in seinen Trainingsplan, dass ich dort einfach dann einen Riss hatte. War nicht schön, ich konnte nicht mal mehr aufrecht sitzen, weil einfach, ja, der Muskel, da war ein Stück Muskel weg, so. Ja. Genau, und auf der anderen Seite eben den Muskelfaser oder Bündelriss konnte man am Ende nicht nachvollziehen. Und es ist beides eigentlich durch falsches Training passiert. Also durch zu viel passives Stretching, zu wenig aktiv, zu wenig Stabilität, zu wenig Muskelaufbau, zu wenig Endrange-Kraft, zu wenig Kontrolle und einfach zu viel, ich will einfach nur auf Länge gehen. Genau, das ist ein bisschen das. Dann hatte ich noch, ich hatte eine Labrum-Verletzung, in der Hüfte. Und das ist eigentlich so passiert. Ich war tatsächlich in einem Stretching-Kurs passiert, wo, ja, würde ich sagen, ein bisschen, ich hätte einfach andere Dinge gebraucht. Ich war nicht der Körpertyp, für den diese Kurse gemacht waren.
Okay.
Und wir haben sehr, sehr viel Partner-Stretches gemacht, relativ viel reingedrückt. Und ich habe eben, also mein...
Liebe ich.
Ja, perfekt. mein Hüftgelenk ist tatsächlich für Spagate nicht so sehr gut. Ich habe dadurch ein Röntgenbild und weiß, wie meine Hüftstruktur aussieht.
Für mittleren Spagat meinst du?
Für beides ist es nicht so perfekt. Also
echt?
Mein Hüftgelenk ist nach vorne.
Ich habe deinen mittleren Spagat gesehen, das ist komplett...
Ich habe ihn sehr hart trainiert und daran gearbeitet.
Ja, weil du sagst, dass du Röntgenbild gesehen hast, aber... Okay.
Genau, also meine...
Das ist komplett halt auf. Bei mir ist das nicht möglich.
Genau. Bei mir ist es so, es ist möglich, weil ich über meine Rotation ausweichen kann.
Mhm.
Also ich habe meine Hüftpfanne ist nach vorne gekippt und ich habe auch ein relativ... also ich stoße relativ schnell an vom Gelenk her. Also wenn ich einfach nur runtersliden will, dann würde ich anstoßen. Ich merke das hier oben.
Ja, bei mir ist genau das.
Genau, und das passiert bei mir auch.
Mhm.
Und ich habe aber geschafft, genug Rotation aufzutrainieren, um eben, also man hat ja hier diese Hüftpfanne und dann ist da der Oberschenkelhals und hier ist so ein Überstand. Und dieser Überstand, der kippt da oben dran und der tut dann eben weh, weil man anstößt.
Mhm.
Und indem man den aber in bestimmte Rotationspositionen bringt, kann man dem ausweichen.
Ja, ja,
und das habe ich eben auftrainiert.
Ja.
Und es gab aber eben diese eine Stretching-Stunde, wo darauf nicht geachtet wurde und eben ganz, ganz viel reingedrückt wurde. Und dann hatte ich halt einen kleinen Anriss vom Labrum. Es hat dann auch so über ein halbes Jahr gedauert, bis ich wieder schmerzfrei in der Hüfte war. Aber ich habe auch das wegtrainiert bekommen über eben dieses, ich schaue mir meine Anatomie an und ich schaue mir an, was braucht denn mein Körper und wie komme ich in eine sehr kontrollierte Position. Und für den Mittelspagat ist es bis heute für mich so, wenn ich es nicht schaffe, diese exakte Hüftgelenksstellung hinzukriegen und zu kontrollieren, dann funktioniert er nicht.
Ja.
Aber wenn ich das schaffe, gar kein Problem mehr.
Ja, okay. Nee, das verstehe ich. Ja, das sage ich auch immer. Also jeder kann mittleren Spagat. Es gibt die und die Stellung.
Ja.
Man kann so oder so machen, aber im Endeffekt ist es das Gleiche dann im Prinzip. Ich weiß nicht, dadurch, dass ich es seit ich 5 bin, mache ich das.
Ja.
Irgendwann wollte ich keinen Spagat mehr, gar nichts. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist genug. Und deswegen, also mittlerer Spagat finde ich immer extrem schwer. Und irgendwann hatte ich einfach kein Interesse mehr. Deswegen ist es ja nicht lebensnotwendig, das zu können.
Ja.
Von daher,
ich
sage auch immer, es ist, also Spagat, Brücke, das sind ja auch keine funktionellen Bewegungen, braucht man im Leben so nicht. Mir gefällt der Weg dahin, man kann sehr schön trainieren, man kann sehr viele Probleme lösen mit dem Training, aber wenn du nicht unbedingt Brücke lernen möchtest, musst du auch nicht, oder Spagat halt.
Absolut.
Genau. Ja, aber warst du nicht verzweifelt, als du die Verletzungen hattest?
Ich würde sagen, verzweifelt, nein. Ich bin, glaube ich, nicht der Mensch, der verzweifelt.
Mhm.
Ich war frustriert und genervt, aber ich glaube, ich ziehe daraus eher eine Motivation und eher dieses, ich will Wege finden. Und das ist auch das, was mich eigentlich anspornt irgendwie, auch mit KundInnen, so dieses, ich will niemandem sagen, du kannst das nicht, das ist unmöglich, sondern eher dieses, okay, wir haben eine Einschränkung oder wir haben eine Problematik. Wie schaffen wir es, das Beste oder das Meiste für dich rauszuholen, unter Berücksichtigung dessen, was hier gerade passiert. Und so habe ich es, glaube ich, auch selber angegangen. Und bisher bin ich damit noch nicht so richtig an Limits gestoßen. Deswegen mache ich auch weiter so.
Okay.
Ja.
Ja, weil du arbeitest, sagst du, seit 6 Jahren schon.
Ja.
Und hast du irgendwann eine Pause gemacht? Oder also wie steht bei dir mit dem Energielevel, mit der so Burnout-Ding? Ne? Also so dieses Thema ist ein bisschen auch für mich jetzt aktuell, weil ich mache das jetzt nonstop seit 7 Jahren.
Ja.
Und also ich merke jetzt langsam, dass ich vielleicht ein Päuschen bräuchte.
Ja.
So, ne?
Ja.
Wie ist das bei dir?
Ich glaube, also man muss auf sich aufpassen, aber ich würde sagen, das ist tendenziell einfach ein Problem von selbstständig sein. Auch so ein bisschen dieses, man muss natürlich lernen, auch damit klarzukommen, dass man ich glaube, jeder, der selbstständig ist oder war, kennt diesen Moment, wo man denkt, boah, wird das alles funktionieren und vielleicht Existenzängste und diese Sachen. Ich glaube, die sind für uns alle irgendwie präsent und damit muss man lernen, umzugehen und man muss auch damit lernen, umzugehen, zu sagen, jetzt habe ich Feierabend. Mhm. Und es gab definitiv Phasen, in denen mir das sehr schwer gefallen ist und ich habe auch jetzt noch diese Phasen, aber ich schaffe mittlerweile sehr gut, auch so eine Außensicht einzunehmen und zu gucken, ja, machst du gerade zu viel oder auch zu priorisieren und dann fällt eben was hinten runter, dann ist das eben so. Aber ja, es ist auf jeden Fall auch eine mentale Challenge. Trotzdem muss ich sagen, ziehe ich sehr, sehr viel Kraft und Energie aus der Arbeit, weil ich einfach etwas mache, was ich liebe. Mhm. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich irgendwie diese Leidenschaft und dieses Interesse auch zu einem Beruf machen konnte. Und ich finde, es gibt nur sehr, sehr wenige Jobs, die so ja, rewarding in dem Sinne sind, dass ich sehe, ich kann Menschen weiterhelfen und ich sehe, wenn Leute schreiben, hey Shamina, ich fühle mich besser in meinem Körper und ich habe eine Leichtigkeit und mein Alltag ist cooler und ich habe keine Schmerzen mehr. Mhm. Und das gibt mir Kraft. Aber klar, es ist immer natürlich diesen Struggle, ich kann das sehr gut verstehen, dass du sagst, puh, es wird irgendwie viel. Mhm. Ja. Mhm. Aber wie machst du es?
Ja, ich denke, ich bin so ein Mensch, ich brauche immer wieder was Neues.
Ja.
Ich brauche immer irgendein neues Projekt tatsächlich. So entstand auch dieser Podcast, mhm. weil ich einfach mich mit anderen Menschen austauschen möchte und nach neue Inspirationen gesucht habe. Ich denke, ich habe irgendwann wirklich ein bisschen übertrieben mit Fortbildungen und allem. Ich habe an einem Jahr irgendwie 5, 6 Fortbildungen gemacht und dann dachte ich mir, ja, okay, jetzt muss ich das alles erstmal so verarbeiten und ja. irgendwie auch testen, auch benutzen, ja, und ja. das nimmt ja auch Zeit. Und, ja, und dann kam die Eröffnung, dann kam dies und das und du hast absolut recht, die Selbstständigkeit macht es nicht einfacher, ja, all die Regeln, all das, du kennst ja das alles nicht, also, ich habe das nie gelernt, so wirklich gelernt, ja, in meinem Studium vielleicht ein wenig, aber nicht viel und ja, damit umzugehen muss man tatsächlich lernen. Davon kommt man nicht weg, nie.
Ja.
Ja, irgendwann, ich sage, wir können die Probleme nicht wirklich so wegschaffen, sondern wir müssen einfach lernen, damit umzugehen, ja, mental vor allem. Ich denke, mir hilft tatsächlich ab und zu eine Pause zu nehmen, einfach, also zwischen den Projekten.
Ja.
Einfach mal, zum Beispiel jetzt habe ich einen neuen Marathon gestartet, ja, jetzt habe ich eine Pause und im Mai starte ich ein neues Projekt. Also Podcast ist jetzt erstmal nicht so, nicht so überfordernd für mich, also ich mache das sehr gerne und das gibt mir neue Inspiration, neue Einsätze, neue so
neue Ideen,
okay. Genau, einfach halt mal von anderer Perspektive schauen. Mhm. Heute hatten wir so ein tolles Gespräch, ja. Bestimmt halt nehme ich für mich auch was Neues daraus, ja. Ja, also einfach mal wirklich ja, sich sagen, okay, du bist vielleicht nicht so ein Mensch, der mit Energie 100% geladen ist, ja, also ich bin nicht so ein Mensch, ich brauche manchmal Pause einfach, ja. Und ja, eine Pause zu nehmen, sich das zu erlauben.
Ja.
Sich das zu erlauben, ich denke, das ist halt das Schwierigste. Und Inspirationen, natürlich, wenn ich Feedbacks bekomme, also wir hatten gestern, hatte ich letzten Call mit meinen Mädels, mit meinen Coaches und was die alles gesagt haben, was für Sachen sie alles, wie dankbar sie sind, was für Ergebnisse sie haben, was für Erfolge sie haben in so kürzester Zeit. Natürlich macht mich das wahnsinnig glücklich, ja. Und inspiriert, ne? Klar, also die Arbeit inspiriert mich auch sehr gut. Aber ich brauche tatsächlich immer wieder was Neues.
Ja.
Ja. Ja, was würdest du jetzt, also Anfänger, die Trainerinnen, die jetzt gerade anfangen vielleicht oder das gerne anfangen möchten, ja, sich überlegen, ob ich vielleicht für sowas gut bin, was würdest du auf den Weg geben?
Puh, ja, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich glaube, Punkt 1, einfach mal anfangen. Mhm. Weil man steht sich selbst auf dem Weg, dass man denkt, oh, ich weiß aber noch nicht so viel und ich kann das noch nicht. Das heißt, grundsätzlich erstmal irgendwo anfangen, finde ich gut. Aber auch mit einer Offenheit. Also auch mit einem, ah, vielleicht kann ich diese Sache tatsächlich noch nicht. Und dann zu sagen, okay, wie lerne ich das? Wie komme ich dahin? Dann würde ich allen Leuten eigentlich immer empfehlen, mit verschiedensten Menschen zu trainieren. Also ich habe das auch immer gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir hier einen Coach an und da einen Coach und dann schaue ich mir noch da die Fortbildung an und bin auch in verschiedenste Online-Sachen mal gegangen und habe mir einfach angeschaut, wie unterrichten andere Menschen, was nutzen die vielleicht für Methoden, die ich noch nicht kenne, und auch für mein eigenes Training. Also wenn ich irgendwo Input brauchte, dann habe ich das nicht immer von einer Person mir geholt, sondern ja, es gibt Personen, denen vertraue ich einfach extrem und sage, hey, da weiß ich, da komme ich weiter. Aber ich mache es auch gerne, dass ich sage, ah, ich probiere mal und schaue mal, was die Person vielleicht noch für einen Input für mich hat. Und das würde ich auch immer empfehlen. Und ich finde es tatsächlich sehr sinnvoll, als Trainerin auch Gruppenkurse am Anfang zu machen, zumindest am Anfang. Von mir ist auch immer, ja, also es ist voll gut, wenn einem das taugt, weil man dort erstmal sehr, sehr viele Menschen sieht. Yeah. Ja, also wenn man mal ein Jahr Gruppenkurse unterrichtet hat, dann hat man halt mal 100 Menschen gesehen. Yeah. Und das hilft. Das wäre auf jeden Fall so ein Ding. Und ja, nie aufhören zu lernen.
Ja. Ja, das stimmt. Also das mit dem nie aufhören zu lernen. Ich denke, oft denkt man, zuerst muss ich viel lernen und erst dann kann ich anfangen, wo ich sage, fang heute an zu unterrichten und zu lernen. Ja. Gleichzeitig ist super. Ja. Du kannst gleich das Gelernte anwenden, testen, schauen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Ich finde, das ist wirklich die beste Lösung. Und ja, viele trauen sich tatsächlich nicht. Weißt du noch, wie du dein erstes Training gegeben hast, wie du dich gefühlt hast?
Ja.
War das ein Gruppentraining? Oder?
Ja, es war während Covid tatsächlich online.
Online, okay.
Online hat auf der einen Seite geholfen, auf der anderen Seite ist es auch sehr gruselig, wenn man da sitzt und man schaltet diesen Laptop ein und ist so, oh mein Gott, jetzt kommen die alle rein. Genau, also es ist irgendwie auch so ein bisschen einschüchternd. Ich glaube, ich war aber grundsätzlich nie ein Mensch, der ein Problem hatte, vor einer Gruppe zu sprechen oder sowas. Mhm. Also auch so, wenn man in die Schulzeit denkt, irgendwie ein Referat halten, das war für viele Menschen ein Problem. Das war für mich nie ein Problem. Also ich glaube, da hatte ich auch so einen kleinen, einfach natürlichen Vorteil, sage ich mal. Aber trotzdem ist das ein bisschen gruselig. Mhm. Was ich am Anfang tatsächlich gemacht habe, ist, dass immer wenn eine Person in dem Training war, die beispielsweise selbst irgendetwas unterrichtet, es muss nicht mal dasselbe sein, dass ich danach eine Nachricht geschrieben habe, gesagt, hey, kannst du mir ein Feedback geben? Mhm. Und wirklich auch aktiv gesagt habe, hey, bitte auch, wenn irgendwas nicht so gut war, weil daraus kann ich lernen. Und das war total hilfreich. Und manchmal ist es auch cool, wenn, selbst wenn die Person am Ende sagt, hey, die und die Sache war nicht so cool, irgendwas Positives war immer dabei. Mhm. Und dann kann man ja wieder reingehen und sagen, okay, das habe ich gut gemacht und das habe ich nicht so gut gemacht. Dann versuche ich hiervon mehr zu machen und ich versuche das irgendwie weniger zu machen oder zu verbessern. Und nur so kann man sich ja auch verbessern. Und ich mache das auch bis heute. Alle Leute beim Coaching und auch alle Leute in Workshops, ich schicke immer Feedback-Fragebogen raus und sage immer, hey, bitte sag mir, was du darüber denkst. Bitte sag mir, wie ich dir weiterhelfen konnte oder wie eben auch nicht. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da auch eine gewisse ehrliche Konstruktivität hat. Genau.
Ja, das finde ich ein sehr guter Tipp für Leute, die gerade anfangen, weil erstens ein Feedback, wenn du ihn auch zeigst, ja, um andere Menschen zu erreichen, weil ich würde sogar sagen, das ist am Anfang das Wichtigste sogar. Feedback zu holen, ja. Und oft, wenn du aktiv nichts fragen würdest, würden sie auch einfach nichts sagen, ja, weil sie einfach daran nicht denken vielleicht. Ja. Sie würden einfach nicht daran denken, ja. Und wenn du sagst, bitte schick mir ein Feedback, dann glaube ich, würde es gut funktionieren. Ja, okay, super. Ja, ich denke, ich habe alle Fragen, die ich hatte, gestellt. Sag, was du als nächstes hast. Wie kann man dich erreichen? Wo kann man dich finden? Wie kann man mit dir trainieren?
Ja, genau. Also Instagram immer ein guter Weg, würde ich sagen. Da hast du mich ja auch gefunden. Ja, genau, einfach Shamina und dann Punkt Mobility Training. Mhm. Ich weiß, Shamina, ein bisschen schwieriger. Name wird mit CH geschrieben.
Ja, ich dachte, jetzt war es Kamina.
Ja, genau. Gar kein Stress. ist einfach ein komischer Name.
Aber wir lassen alle Links in der Beschreibung.
Perfekt. Und da kann man mir einfach schreiben. Da findet man meine Webseite, alles das, genau. Und die nächsten Live-Trainings sind tatsächlich zwei Specials, nächsten und übernächsten Dienstag in München. Da mache ich eine Urlaubsvertretung für eine Freundin, die ist Yoga-Trainerin und die hat gesagt, hey, mein Raum ist leer, kannst du irgendwas machen?
Okay.
Genau, das heißt, das ist tatsächlich eine der wenigen Gruppenstunden, die ich mache, sind so Urlaubsvertretungen. Genau, ansonsten Instagram ist immer ein guter Weg, per E-Mail, über die Webseite. Ich mache regelmäßig auch gratis Online-Workshops tatsächlich, wo ich aber viel Theorie mache, viel Trainingslehre. Da kann man sich einfach anmelden über meine Webseite und genau.
Perfekt, super. Das ist cool. Wir lassen alle Links in der Beschreibung. Folgt uns auf Instagram. Ich habe auch Stretching-Programme, also ja. Könnt ihr auch gerne sich anschauen. Und ja, bleibt beweglich, gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.